das Vertrauen halt von seinen Eltern, was man dann irgendwie hat, das wird unglaublich stark geschädigt, aber es wird nicht unwiderruflich geschädigt. Also man ist immer noch das Kind seiner Eltern, die Eltern sind vielleicht auch super, super enttäuscht, aber wenn dann die Eltern sehen, dass man sich ändern möchte, dass man etwas an sich arbeitet, dann kommt dieses Vertrauen auch wieder.
Suchterkrankungen bei Kindern und Jugendlichen. Wir sprechen über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen mit Betroffenen, Angehörigen und Experten. Seelenstruggle, dein Podcast der LWL-Uniklinik Hamm.
Ja, herzlich willkommen zu Folge 2 mittlerweile von Seelenstruggle. Ich bin Kai Klüting, ich war auch schon das erste Mal dabei und ich arbeite normalerweise im Radio und darf bei diesem Podcast einfach dabei sein, was super, super cool ist. Ich bin wie immer nicht alleine da. Letztes Mal hatte ich die Laura da und heute habe ich Davina da. Hi.
Hi.
Ich freue mich immer, dass ich nicht alleine sitzen muss, weil ich immer auch Menschen dabei habe, die richtig Ahnung von der Materie haben. Du bist auch Psychologin und arbeitest als Therapeutin mit Kindern und Jugendlichen auch hier im Haus im LWL-Uniklinikum hier in Hamm.
Ja, genau.
Und heute freue ich mich total auf das Thema und schon im Titel steckt der Teufel, weil es ist eine Suchterkrankung und ich glaube, das vergessen ganz viele immer.
Ja, ich glaube, das ist tatsächlich auch so ein Ding, was gesellschaftlich echt krass stigmatisiert ist.
Fachwortalarm.
Also unter einer Stigmatisierung versteht man eigentlich, dass Menschen bestimmte Merkmale zugeschrieben werden und dadurch Menschen in bestimmte Kategorien eingeordnet werden. Also ich glaube, Suchterkrankungen gehören mit zu den am stärksten stigmatisierten Erkrankungen, die wir so kennen im Total. Psychiatrischen Kontext. Ich glaube, weil einfach häufig der Gedanke ist, Betroffene sind ja selber schuld an dem, dass sie eben konsumieren und könnten doch einfach in Anführungsstrichen aufhören.
Ja, du nimmst ja was, das ist dein Problem, genau. Dann hör auf, dann hast du kein Problem mehr.
Genau, also lass es doch sein, einfach ja. Die Droge zu nehmen. Und genau, dieser Teil Erkrankung, der wird einfach, glaube ich, häufig gar nicht gesehen. Ne? Dass es immer Gründe gibt, warum auch Kinder und vor allem ja auch Jugendliche an Substanzen, an Alkohol geraten, dass übermäßig viel konsumieren und
das genau. Das ist ja auch heute hauptsächlich unser Thema. Also wir reden bei Suchterkrankungen über Erkrankungen, korrigiere mich, wenn ich es falsch sage, mit Substanzen und Alkohol. Auch unsere Gäste, die wir heute haben, wir haben natürlich wieder Gäste, die bringen alle ihre Geschichte mit und ihre Vergangenheit mit solchen Substanzen. Wir machen aber natürlich auch wieder einen Deep Dive dazu.
Auf jeden Fall.
Wir sprechen heute, wie immer, mit unseren Gästen. Wir haben 3 Stück heute da. Alle extrem jung auch, im Alter von 16 bis 19. Wir haben wie auch beim letzten Mal schon die Namen geändert, auch in Absprache mit den dreien. Die durften sich auch ihre Namen aussuchen. Das war lustig, kann ich sagen. Wir haben Noel, Mira und Liam da. Alle drei haben ihre Erfahrung mit Substanzen gemacht, in verschiedenster Sorte, glaube ich.
Und die drei, die leben gerade in einer Wohngruppe und nehmen uns ein bisschen mit in ihre Geschichte, erlauben uns einen Blick hinter die Fassade und ich fand es unfassbar spannend zuzuhören und genau, freue mich darauf, das jetzt einzuspielen.
Ganz, ganz bewegend, kann ich euch sagen. Wir fangen an mit Noel, mit dem haben wir alleine gesprochen und danach hören wir auch nochmal Mira und Liam. Die beiden wollten zusammen aufnehmen und auch das war ganz anders, aber ganz intensiv. Wir haben uns schon so ein bisschen kennengelernt. Ich bin richtig froh erstmal, dass du da bist, dass wir darüber reden können, weil das ein Feld ist, was, glaube ich, super, super viele betrifft und super viele auf jeden Fall schon denken, sie haben voll viel Ahnung darüber. Hatte ich so lange, bis ich mit Leuten gesprochen habe, die wirklich damit zu handeln haben. Und ich merkte so, ich habe überhaupt keine Ahnung. Magst du dich kurz vorstellen, sagen, wie alt du bist und wie lange du schon in der Wohngruppe bist beziehungsweise auch irgendwie therapeutisch betreut wirst?
Hallo, ich bin Noel, ich bin 19 Jahre alt. Ich bin jetzt seit dem 10.8.23 in der Wohngruppe und therapeutisch betreut werde ich an sich schon seitdem ich 14 bin, aber das abstinente Leben habe ich am 11.9.2022 habe ich mich dazu entschieden. Und seitdem werde ich auch therapeutisch mit über meine Sucht begleitet.
Wann ging das so los?
Also vergleichsweise ging das bei mir relativ spät los. Ich habe mit 15 erst angefangen. Aber dann war mit 15 war da halt auch direkt keine Hemmschwelle. Sondern habe halt mit 15 habe ich dann das erste Mal richtig getrunken. habe eine Woche später dann das erste Mal Cannabis konsumiert und dann ging das halt alles halt auch immer so weiter und das hat dann irgendwann halt auch mein Körper mir dann halt auch gezeigt.
War das für dich immer so an Party erst gebunden? Also so ist ja meine Vorstellung oder jeder stellt sich oder die meisten, glaube ich, stellen sich, wenn sie an Konsum oder an Drogen oder an Alkohol denken, immer den Bezug auf Party vor. War das bei dir auch so?
Anfangs auf jeden Fall. Also anfangs war das dann halt so, dass man halt sich am Wochenende halt mit irgendwelchen Freunden getroffen hat und dort habe ich dann, die haben halt alle irgendwie Cannabis und Alkohol konsumiert. Dann irgendwann kam da auch dann halt auch eine Gruppe zu, die halt dann auch so chemische Sachen konsumiert hat so und da hat man dann halt auch immer direkt Anschluss gefunden und hat von denen das dann halt auch gratis bekommen so und wenn man dann zum Beispiel schon alkoholisiert ist so, dann ist die Hemmschwelle ja noch geringer und dann trinkt man ja und dann nimmt man ja erst recht noch irgendwie andere Sachen so, wenn man da eh schon kaum eine Hemmschwelle hat.
Klar.
Deswegen ja schon, bis es halt dann irgendwann halt zu so einer Sucht überging, also.
Das ist ja so ein, schon ziemlich allgemein geläufig, dass viele Leute sagen, ja, man muss sich ja auch ausprobieren, man muss ja sich auch irgendwie mal rausgehen. Wie hast du das so wahrgenommen im Umfeld? Also wenn, ist das für dich, oder ist es normal, dass man rausgeht und sich ausprobiert? Und wo kippt das?
Ich finde, ein gewisses Maß von Ausprobieren ist meiner Meinung nach auf jeden Fall in Ordnung. Aber das Problem wird halt erst so, man erkennt nicht, dass man süchtig wird oder süchtig ist, bis man halt schon total in der Sucht gefangen ist. Deswegen ist es ist unglaublich schwer, so ein Mittelmaß zu finden zwischen Ausprobieren und halt zwischen süchtig werden. Wenn man halt mit Leuten befreundet ist, die das halt jedes Wochenende machen, jeden Tag machen, jeden zweiten Tag machen, so dann. Und man denkt sich auch nicht, ja, die sind jetzt süchtig, so, weil das sind ja meine Freunde. So, meine Freunde sind doch nicht süchtig. Ja. So, und dann wird das für einen halt auch normal. Und dann macht man das halt auch genauso. Und dann merkt man überhaupt gar nicht, dass man süchtig wird. Und man denkt so, ja, ich mache das alles nur für den Spaß. Oder jetzt nehme ich mal für ein, zwei Wochen diese Droge nicht, aber dafür betrinke ich mich halt.
Ja.
So, und das nimmt man dann überhaupt gar nicht mehr als Suchtverlagerung wahr. Sondern für einen ist es so, ja, okay, ich habe jetzt zwei Wochen von der Droge Pause gemacht. Ich bin da gar nicht süchtig nach dieser Droge. Obwohl es ja super, super schwer ist, wenn man eine Sucht hat, komplett abstinent zu bleiben. So, weil ich habe ja gerade den Begriff Suchtverlagerung, habe ich ja schon erwähnt.
Ja.
Das ist ja sozusagen, man hat eine Sucht und man macht etwas anderes, weil man seine Sucht nicht ausleben kann, um halt diese Sucht trotzdem zu befriedigen. Jetzt im Konsum ist das Zeug, man konsumiert eine andere Droge oder man konsumiert irgendwelche anderen Medikamente. So viele Leute machen das ja auch mit Clown oder so, weil die dabei so ein Hochgefühl kriegen. Und das ist halt unglaublich schwer. Also für einen selber wirkt das halt so als Herausforderung. So ja, hier, ich nehme jetzt zwei Wochen die Droge nicht mehr, um halt meine Toleranz wieder zu verringern. Aber dafür nehme ich halt eine andere Droge, so dass dann im Endeffekt nicht wirklich, es ist nicht wirklich gut, weil man sich dann halt selber einredet, so ja, ich bin ja gar nicht richtig danach.
Ich finde das krass, wie aufgeklärt und wie von jetzt an, also nüchtern ist jetzt gerade der falsche Begriff, aber du sprichst klar von deinen verschiedenen Phasen, die natürlich dein Leben einfach waren, ne? Und ich glaube, was für mich unvorstellbar ist, ist diese, sich selbst so zu reflektieren, gerade in dem Alter, also ich will das gar nicht, ich will jetzt kein Altersshaming machen, so von wegen zu sagen, ja, du bist jung, woher willst du das wissen, da geht's nicht, aber wenn ich an mich denke in dem Alter, das so zu reflektieren, sich so mal zurückzublicken, ey, hier läuft gerade irgendwas aus dem Ruder, gab's den Punkt bei dir? Also
ja, aber der Punkt, der wurde, also im Konsum war das bei mir echt eher schwierig, das ist bei mir erst alles nach dem Konsum wirklich eingetreten, aber bei mir dann halt auch irgendwie sehr extrem, ich bekomme bis heute auch sehr viele Komplimente von Freunden oder so von mir, dass ich halt sehr, sehr, sehr reflektiert bin. Also im Konsum war das für mich halt eher schwer, weil ich halt super egoistisch, egozentrisch und halt nur auf mich fokussiert war, wie befriedige ich jetzt meine Sucht oder wie befriedige ich meine Sucht und die von meinen Freunden und dabei ist mir meine Familie halt total egal geworden. Das kam halt erst halt nach dem Konsum und ich hatte ja auch schon erwähnt, dass ich jetzt schon ziemlich lange in Therapie bin und diese ganze Therapie, das macht auch viel mit einem, also viel Positives mit einem so,
ja.
Wo man dann halt auch irgendwann halt sich selber besser kennenlernt und halt auch merkt so, ja, ich habe das jetzt aus dem und dem Grund getan, so weil menschliches Handeln, nicht nur menschliches Handeln, generell Handeln hat immer irgendeinen Grund. Es kann ein guter Grund sein oder halt auch ein schlechter Grund. Es kann irgendwie ein böser Hintergedanke sein oder halt einfach, kann man es als böse wahrnehmen, obwohl es vielleicht ganz nett gemeint war. Ja. Sicher, als meine Mutter mir gesagt hat, so, ja, hier, du, das kann nicht so sein, dass du jetzt immer weiter Drogen konsumierst und so, du musst wirklich mal an dir arbeiten, so, dann war das für mich in dem Moment, habe ich mir gedacht, so, was will die jetzt von mir, so, ich bin doch gar nicht süchtig.
Ja.
Und jetzt rückblickend war das super. Ich habe das gebraucht. Das war mit einer der Gründe, warum ich es überhaupt erst geschafft habe, da wegzukommen, weil halt meine Familie hinter mir stand.
Was mich super interessiert ist, wie war dann der Weg für dich in die, dass du sagst, okay, es gibt hier ein Problem, das war zum Teil auch von außen, irgendwie kam der Impuls, aber bei dir war auch schon klar, irgendwas läuft hier gerade nicht in den richtigen Bahnen. Wie war der Weg für dich, dass du sagst, ja, ich muss aber das Thema Abstinenz und Nüchternheit angehen?
Also meine eigenen Impulse waren halt so, dass ich habe halt super viel vergessen. Also Drogen machen halt echt das Gedächtnis kaputt. Und ich habe super, super viel vergessen. Ich saß irgendwie im Zug oder so, wollte nach Hause fahren und ich habe einfach vergessen, wo ich bin. So, bin dann einfach ausgestiegen, habe so um mich geguckt und war so, wo bin ich denn jetzt? So, ich habe nichts wiedererkannt so, und dann habe ich meinen Zug halt, bin ich einfach aus meinem Zug ausgestiegen. So, ich habe meine Freunde teilweise irgendwie für so ein paar Minuten einfach nicht wiedererkannt, so, weil nicht irgendwie so charakterlich, sondern halt einfach äußerlich, weil ich mit deren Aussehen halt gar nichts anfangen konnte.
Das ist super schwer vorzustellen bei dir gerade, weil ich glaube, jeder, der dich nur ein paar Minuten kennenlernt, merkt, wie schnell du denkst. Also du bist ein Mensch, du brauchst nicht viel Zeit, um dir einen Satz zurechtzulegen, und du kannst sehr analytisch auch an deine Gedanken rangehen. Das ist was sehr, sehr Gutes. Und dann kann man sich gar nicht vorstellen, also ich kann mir vorstellen, dass das dich auch vielleicht geschockt hat, dass das auf einmal, das ist ja wie eine Superkraft, und die ist auf einmal weg.
Ja, das ist wie, auf einmal kann man fliegen und mitten in der Luft so, einfach weg, und man fällt nur noch.
Ja. Und das war für dich auf jeden Fall auch ein Punkt, wo du gesagt hast, ich muss was ändern. Und wie geht man das dann an? Also das Thema Drogen, Alkohol war ja auch mit deinen Eltern schon ein Thema. Aber ich kann mir vorstellen, dass alleine das wäre für viele super schwer gewesen, das mit den Eltern zu besprechen. Das war ja dann schon als Thema in der Familie. Wie war dann der Schritt weiter? Also wie geht man dann vor?
Also das erste Problem, das allererste Problem ist halt natürlich das Vertrauen, was da halt natürlich mit geschädigt wird. Das ist auch ein Zeichen, wenn man jetzt irgendwie minderjährig ist oder so, das Vertrauen halt von seinen Eltern, was man dann irgendwie hat, das wird unglaublich stark geschädigt, aber es wird nicht unwiderruflich geschädigt. Also man ist immer noch das Kind seiner Eltern, die Eltern sind vielleicht auch super, super enttäuscht, aber wenn dann die Eltern sehen, dass man sich ändern möchte, dass man etwas an sich arbeitet, dann kommt dieses Vertrauen auch wieder. Mhm. Das ist super wichtig zu begreifen, das Vertrauen ist nicht unwiderruflich geschädigt, sondern das Vertrauen lässt sich immer wieder aufbauen, vor allem gegenüber von seinen Eltern. Das kann ich ehrlich jetzt auch dazu sagen.
Ich glaube, dass es eine Angst von vielen ist. Und ich kann mir aber auch vorstellen, dass du häufiger den Satz gehört hast, ja, dann hör doch einfach auf mit der Scheiße. Oder? Ja. Also ich nehme es jetzt einfach mal an, oder?
Ja, das ist aber halt leichter gesagt als getan. Die wenigsten Menschen werden süchtig, weil sie durch Naivität oder Dummheit. Also mir wurde beigebracht in meiner Drogentherapie, dass Sucht immer eine Doppeldiagnose ist oder eine Dreifachdiagnose oder einfach eine Mehrfachdiagnose. Mhm. Dass man immer einen Grund hat, warum man süchtig ist. Wenn man jetzt einen Mann am Bahnhof sieht, der offensichtlicherweise irgendwie Alkoholiker ist und obdachlos ist, dann ist er das ja auch nicht, weil es ihm Spaß macht.
Ja.
Er ist es, weil er so leben muss, weil er anders nicht leben kann, weil er solche keine Hilfe bekommt, keine Hilfe annehmen kann, oder halt, weil diese Alkoholsucht so stark ist und er es irgendwie schon so oft probiert hat, dass er einfach selber keine Hoffnung mehr in sich selber hat.
Ja.
Und das ist halt auch super wichtig, halt das halt auch einzusehen, so dass man selber halt immer noch daran glaubt, so dass man das schaffen kann. Sobald man halt selber aufgibt, so dass man das nicht mehr schaffen kann, dann siegt die Sucht.
Hast du denn am Anfang geglaubt, ich kann das auch ohne Hilfe aufhören? Oder wusstest du direkt, ich brauche irgendwas, ich muss mir irgendwas nehmen?
Ja, habe ich. Das war ja die Zeit, wo ich selber versucht habe, abstinent zu bleiben. Betonung auf versucht, abstinent zu bleiben. Irgendwann habe ich halt erfahren, was auf den Drogentests getestet wird von meiner Mutter, und habe einfach alles drumherum konsumiert.
Okay.
Also halt, da wurde halt kein Alkohol drauf getestet, und dann habe ich halt mir jeden Tag einfach die Kante gegeben.
Mhm.
Und das war dann halt einfach so, meine Mutter dachte dann, ich wäre irgendwie abstinent, ich wäre clean, als mein Drogentest dann endlich negativ war, aber ich war halt einfach immer sehr, sehr, sehr stark betrunken.
Okay. Und wie war dann der Vorgang? Also hat deine Mutter sozusagen den Weg für dich in Therapie gesucht? Habt ihr das zusammen gemacht? Musstest du ambulant eingewiesen werden? Wie war der Weg für dich in die Therapie?
Also ich hatte ja bereits erwähnt, dass ich das mit einer Tagesklinik probieren wollte.
Mhm.
Da habe ich mich aber halt nicht wirklich drum gekümmert, weil ich dachte, ja, funktioniert doch auch so. Mhm. Ich nehme ja gerade gar keine Drogen mehr.
Super. Ich glaube, das kennt wirklich. Alkohol ist ja, glaube ich,
Alkohol ist
für alle nur ein Genussmittel, und es ist für die wenigsten eine Droge, was es ja ist. Also es ist ja trotzdem eine Droge. Aber wie du sagst, auf den meisten Drogentests wird es eben nicht mitgetestet, und es ist total gesellschaftlich akzeptiert, überall zu trinken.
Ja, so es ist ja, also dazu nochmal ganz kurz, das ist ja super gesellschaftlich akzeptiert, dass man zum Beispiel halt wirklich überall trinkt. Ja. Also so, ich arbeite ja in einem Kindergarten und ich sehe da halt ab und zu sehe ich da auch so irgendwie so leere Bierflaschen oder so leere Jägermeisterflaschen einfach direkt in der Nähe davon. Ja. Wobei ich mich halt auch frage, so man soll, Cannabis ist ja mittlerweile legal, man soll nicht es ist verboten in der Nähe davon irgendwie Cannabis zu rauchen, aber ja. Ich frage mich, warum ist es dann nicht auch verboten, da in der Nähe irgendwie Tabak zu rauchen oder Alkohol zu trinken oder Nikotin?
Ja. Und der Zugang dazu ist sehr, 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 sehr leicht. Also wirklich, ja, also jeder weiß natürlich, Alkohol kann überall gelagert werden in rauen Mengen. Es gibt da keine, das ist klar. Also wie war dann das mit der Tagesklinik, hat für dich nicht so wirklich funktioniert?
Ja, also ich habe es halt nicht eingesehen. Ich dachte, habe halt die Problematik in mir halt nämlich nicht gesehen. Irgendwann hat meine Mutter dann halt meine Taschen durchsucht und hat dabei halt wieder sehr, sehr viele Drogen gefunden. Das war halt auch das erste Mal, als ich halt... wie das halt alles aufgeflogen ist. Dann halt beim zweiten Mal war das halt so, dass meine Mutter halt wieder halt Drogen bei mir gefunden hat. Und ich die halt, und dann habe ich halt auch gesagt, also wir hatten vorher die Vereinbarung, wenn ich nicht irgendwie schaffe, abstinent zu bleiben, dann mache ich den Entzug und mache die medizinische Rehabilitationsmaßnahme, also die Reha. Und dann habe ich mich dafür auch angemeldet. Es ging glücklicherweise auch super schnell. Innerhalb von 2 Monaten war ich dann im Entzug. Und nahtlos halt dann auch direkt in der Reha. Und das hat mir, ich muss sagen, die wichtigsten Sachen, die ich da gelernt habe, sind halt einfach ohne Konsum irgendwie Spaß zu haben. Mhm. Weil das ist halt unglaublich schwer, wenn man halt einmal so konsumbehaftet ist, weil alle Freunde, die meisten Freunde konsumieren dann. Man fühlt sich irgendwie total verstanden dann in dieser Gruppe. Obwohl das der Hauptgrund, dass man eigentlich befreundet ist, eigentlich der Konsum ist und nicht überhaupt erst die Leute so. Ich habe auch mit super vielen anderen Menschen gechillt und habe da halt den gleichen Vibe gespürt. Und jetzt rückblickend fällt mir halt auf so, der Vibe war nur da, weil wir halt alle konsumiert haben.
Ja, das verschwimmt natürlich dann viel im wahrsten Sinne des Wortes. Die Abmachung mit deiner Mutter, die Kommunikation darüber und dieses Analysieren der eigenen Verfassung gerade und auch so eine Abmachung zu machen, ich gehe dann in den Zug. Wie ist das denn dann wie geht das in den Zug gehen? Ich höre das, ich habe keine Vorstellung, wie das funktioniert. Man meldet sich an im Krankenhaus, wie war das bei dir?
Also bei mir war das so, ich hatte Kontakt mit einer Jugendamtfrau, die halt auch wusste über meine Drogenabhängigkeit. Meine Mutter und ich hatten immer Beratungsgespräche bei ihr. Und die Frau vom Jugendamt hat dann halt uns halt die Empfehlung gegeben. Hm. Und dann haben wir uns dort halt telefonisch halt an der Ambulanz gemeldet. Und die haben uns dann halt irgendwann halt einen Termin mit einer Therapeutin. Ich hatte direkt das Erstgespräch für die Reha, weil es halt klar war für mich, dass ich halt die Reha machen wollte. Mhm. Weil ein Entzug mir halt nicht, sondern ein Entzug bringt, in den seltensten Fällen bringt es sonderlich viel, außer halt, dass man halt wieder halt sozusagen auf sein Leben, dass man den Körper einmal entgiftet, wie es das halt auch sagt. Entgiftung, Entzug.
Ja. Ja.
So. Im Entzug lernt man nicht sonderlich, wie man für den Rest seines Lebens abstinent bleiben kann.
Was hat das denn für dich bisher verändert? Wenn du das so zurückblickst, so dann das letzte Jahr.
Das letzte Jahr, in dem letzten Jahr, also jetzt knapp vor einem Jahr wurde ich aus der Reha-Maßnahme entlassen. Mhm. Ich habe mich von meiner ersten Freundin getrennt. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Also es war keine gute Beziehung meiner Meinung nach, war halt auch noch eine ehemalige Drogenbekannte. Das hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel weitergeholfen. Also das, und ich muss auch sagen, innerhalb von diesem einem Jahr habe ich, glaube ich, auch echt eine große Charakterentwicklung gemacht. Also vor allem jetzt seit dem 10.8., seitdem ich jetzt in der Wohngruppe bin, ist da halt echt eine große, für mich erkennbare Charakterentwicklung. Also, dass ich halt, es fällt mir immer noch öfter schwer, fällt es mir halt irgendwie, weil ich ja ein super, super logischer Mensch bin, irgendwie meine Emotionen zu fühlen oder halt meine Emotionen zu äußern oder halt auch meine Emotionen nach außen zu tragen. Aber das ist auch etwas, woran ich halt auch noch bis heute halt noch arbeite. So, das habe ich auch seit Frühkindesalter an. So fällt es, ist es halt mir irgendwie halt, es ist mir halt irgendwie schwer, so, weil ich weiß nicht warum. Also ich kann mir das eigentlich auch nicht erklären.
Jeder ist auch verschieden, weil jeder hat eine andere Art, sich auszudrücken. So. Und die anderen würde es schwerfallen, so offen und so analytisch über Dinge drüber zu gucken und etwas so zu schildern und Fragen so schnell zu verarbeiten. Bei dir ist es jetzt so, dein Weg ist aktuell, du bist aus der Reha raus. Mhm. Du wohnst in der Wohngruppe. Ganz kurz mal für uns, gib uns mal ein Bild, wie lebt ihr zusammen, wie funktioniert das?
Montag und dienstags gehe ich halt in die Schule. Dann montags haben wir so etwas, das heißt Plenum. Da werden dann so Bewohnerthemen oder halt so Betreuerthemen, so was halt so die Gruppe angeht und die Gruppenstimmung und so weiter, wird halt alles angesprochen.
Ihr werdet ja therapeutisch noch betreut.
Also, ja, werden wir therapeutisch, werden wir auch noch betreut. So. Okay, und das sprechen wir dann halt alles an und reden dann halt darüber, so halt auch über Lösungen und so.
Ja.
Und das ist so einfach der Ort für die Bewohner, den die Betreuer nur begleiten. Mhm. Und der Ort für die Bewohner, um halt selber solche so etwas austragen zu können.
Ja.
Dann müssen wir haben dreimal die Woche haben wir etwas, das Amt. Das ist einfach zum Putzen, einfach damit wir halt Struktur lernen, weil in der Zeit der Drogensucht haben wir nicht wirklich Struktur. Deswegen haben wir sehr viel mit Struktur. Also wir haben auch immer eine Zeit, wo wir aufstehen müssen zum Frühstück. Mhm. 6:30 Uhr ist Frühstück.
6:30
Uhr? 6:30 Uhr ist
krasse
Frühstück.
Struktur.
Oder halt das 8:30 Uhr Frühstück. 6:30 Uhr ist, wenn du halt am 8:30 Uhr Frühstück nicht teilnehmen kannst.
Mhm. Okay.
Weil du zum Beispiel in die Schule musst um 8:30 Uhr oder so.
Ja.
Und dafür musst du halt dann halt um 6:30 Uhr halt beim Frühstück sein. Mhm. Dienstags und freitags haben wir Küchenputz, das einfach genauso wie Amt. Amt ist sowas wie, yo, putz das Treppenhaus, putz das Bad, das du benutzt.
Ja.
Und sowas halt.
Ihr seid schon ganz gut und das finde ich ja irgendwie cool, wenn man euch alle kennenlernt. Ihr müsst euch auch ein bisschen organisieren. Ihr müsst also halt das Zusammenleben lernen.
Organisieren alles die Mitarbeiter, also Amt und Küchenputz.
Ja.
Aber da gibt's etwas, was wir noch selber organisieren müssen. Das ist halt der HW-Dienst, nennt sich das. Das Hauswirtschaftsdienst. Das ist halt einfach Tischdeck, danach den Boden wischen, die Küche sauber machen, so damit sie halt einfach einigermaßen grob ordentlich und sauber ist. Weil so sollen wir das ja auch machen, wenn wir irgendwann in einer eigenen Wohnung wohnen.
Ja. Ich kann dir sagen, das hört nie auf.
Ja, so das ist halt etwas, was wir halt alles halt noch super stark lernen müssen, weil in der Drogensucht war es halt egal, wie unordentlich es irgendwie zu Hause war oder so. Weil man halt einfach, man hat sich einfach in seiner Scheiße gesuhlt. Also tut mir leid, dass ich jetzt für die Ausdrucksweise, aber das, finde ich, trifft es, glaube ich, am besten. So, man suhlt sich in seiner Scheiße.
Ich würde gesagt, der Fokus ist dann anders. Okay. Nein, aber dein Bild finde ich schön. Ich habe noch zwei Sachen an dich, da bin ich ganz gespannt, was du sagst. Zum einen würde ich ganz gerne mit dir versuchen, dass du mir vielleicht ein Bild beschreibst. Wenn es nicht klappt, ist nicht schlimm.
Seelenstruggle Feelings.
Eine Sucht fühlt sich an wie?
Eine Sucht fühlt sich an wie, wenn man sich jetzt ein kleiner Junge ist. Also für mich fühlt sich das so an und man will immer wieder solche zu seiner Mutter oder so. Man denkt sich, ja, ich bin jetzt alt genug, ich bin jetzt groß genug, ich kann jetzt alleine wohnen oder ich kann jetzt irgendwie etwas erreichen, so ich bin jetzt irgendwie gut und dann passiert irgendwie ein Rückschlag und man geht wieder zu seiner Mutter. Mhm. Aber dass die Mutter halt nicht die Mutter ist, sondern halt einfach die Sucht, sondern der Konsum. Es passiert ein Rückschlag und es kann jederzeit sein, dass man wieder konsumiert, wenn man nicht auf den Rückschlag vorbereitet ist oder wenn man nicht mit diesem Rückschlag irgendwie nicht anders umgehen kann.
Krass.
Also so würde ich das am ehesten beschreiben. Einfach eine immer wiederkehrende Mechanik, die man eine Zeit lang in seinem Leben einfach gebraucht hat.
Würdest du sagen, auch weiterhin, also ist die noch da, die Mechanik, oder hast du das?
Es ist natürlich, also die Sucht ist etwas, was ein Leben lang bleibt. Also ich werde jetzt im Optimalfall, das ist immer das Wunschbild, werde ich jetzt nie wieder konsumieren. Aber ich bin noch jung und es ist mir absolut bewusst, dass ich irgendwann, ich werde noch meine Rückfälle haben. So, irgendwann werde ich wieder konsumieren. Es ist nur wichtig, dass man dann halt auch immer wieder das irgendwie aufarbeitet, dass man damit umgeht, dass man damit klarkommt, dass man nicht ist so, ja, ich bin jetzt rückfällig geworden, scheiß auf mich, ich habe jetzt einmal wieder konsumiert, also kann ich jetzt eh wieder so wie früher leben, sondern halt einfach immer wieder zu ergreifen, so, ja, hier, hallo, ich bin rückfällig geworden, aber möchte das nicht trotzdem nicht weiter tun, ich habe mich verändert, ich habe daraus gelernt, so, das wird mir nicht nochmal aus dem Grund passieren.
Du hast schon so ein bisschen angedeutet, was deine Pläne so angeht, also außerhalb der Therapie, wo du gerne so perspektivisch hin willst. Hast du da so Vorstellungen?
Ja, das habe ich. Also beruflich möchte ich im sozialen Bereich arbeiten. Ich mache jetzt auch gerade mein Fachabi. Dementsprechend, und mein Fachabi, es läuft auf jeden Fall auch sehr gut. Also ich möchte voraussichtlich danach entweder mein Vollabi machen und dann, damit ich dann auch einen Plan B in der Tasche habe, falls der soziale Bereich mir doch nicht passt. Also ich mache ein Fachabitur im Sozial- und Gesundheitswesen, sollte man noch dazu sagen. Oder ich studiere danach halt einfach soziale Arbeit oder mache irgendwie einen Erzieher, wobei ich aber wahrscheinlich eher soziale Arbeit studieren möchte. Das halt einfach mehr gefällt, weil ich da nämlich nicht unbedingt, ich arbeite zwar zur Zeit mit Kindern, aber ich denke, für die Zukunft möchte ich eher mit Jugendlichen arbeiten, die solche irgendwie stark mental behaftet sind oder solche keinen Ausweg zu Hause haben und deswegen dann solche in einer Wohngruppe wohnen. Und solchen Leuten möchte ich eher unter die Arme greifen, weil ich finde, jeder hat diese Hilfe verdient, der sie braucht. Und ich habe diese Hilfe ja auch bekommen. Und deswegen möchte ich auch gern Leuten helfen mit meiner Erfahrung und denen halt dann sozusagen weiterhelfen. hobbymäßig spiele ich dreimal die Woche Volleyball.
Ah, ja, das kann ich mir vorstellen. Bei deiner Körpergröße, da hätte ich schlechte Karten.
Ja, das auf jeden Fall.
So. Ja, ey, mega cool. Eine letzte Frage noch.
Schieß los.
Worauf bist du rückblickend stolz?
Ich würde sagen, über mein Gedächtnis. Also, dass ich sehr schnell reden, sehr schnell denken kann. Das kann ich aber auch schon, seitdem ich super, super jung bin und habe deswegen als Kind, also von meinen Eltern halt auch oft halt irgendwie Kritik bekommen, weil so, ja, nuschel mal nicht so viel. Aber das ist, glaube ich, das, worauf ich wirklich am stolzesten bin. Einfach meine Fähigkeit, schnell zu denken, gut zu kommunizieren und das alles. So, das ist das, worauf ich, glaube ich, wirklich am stolzesten bin. Weil das halt eine Charaktereigenschaft ist für mich, die mich auch mein Leben lang noch weiterbringen wird.
Die ist auf jeden Fall auch total präsent.
Ja.
Gibt es noch irgendwas aus der Therapiezeit, wo du sagst, da bin ich stolz auf, also auf einen bestimmten Schritt vielleicht in der Zeit des Nüchternwerdens zum Beispiel?
Ich würde sagen, ich bin stolz auf jeden Tag, auf den ich abstinent geblieben bin. Weil es halt super wichtig ist, sich zu sagen, so, yo, heute bleibe ich abstinent. Aber das halt auch immer nur auf heute oder auf morgen zu beziehen. Weil wenn du sagst, ja, die nächsten 20 Jahre bleibe ich abstinent, 20 Jahre sind eine unglaublich lange Zeit. Das ist eine Zeit, die man sich so schnell überhaupt gar nicht vorstellen kann. Und deswegen ist es super, super wichtig, dass man halt einfach sich das realisiert. So, dass es super wichtig ist, dass man heute und morgen abstinent bleibt und das jeden Tag. Und nicht 20 Jahre. Also doch 20 Jahre schon, aber in kleinen Schritten. Kleine Schritte sind der Weg zum Ziel.
Ich finde, du kannst stolz sein, dass du hier mitgemacht hast. Also ich bin es auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Bitteschön, immer wieder gern.
Das ist so intensiv, finde ich, was Noel da auch gerade irgendwie über seinen Weg in diese Abhängigkeit geschildert hat. Hat mich total mitgenommen. Aber gleichzeitig so gut zu spüren, wie stolz er darauf ist, jeden Tag zu schaffen.
Mhm.
Also was ihm das gibt, das finde ich krass.
Ja, wie er einfach die Erfahrung gemacht hat, ne, was es auch bedeutet und für Kraft bei ihm auch lostreten kann, die Sucht zu überwinden an einzelnen Tagen und eben nicht rückfällig zu werden. Ne?
Ich glaube, dass das auch so ein Bild ist, was man häufig von Sucht einfach hat. Ne? Also wenn mir jemand sagt, ich habe entweder Drogen genommen, ich habe ein Alkoholproblem gehabt, dann ist häufig die Reaktion, ja gut, aber wie lange wirst du es jetzt schaffen, nüchtern zu bleiben?
Ja.
Ich glaube, das ist ein Riesenthema. Also vergleicht man es zum Beispiel nur mit Zigaretten.
Mhm.
Es ist ja häufig so, ja, ich habe aufgehört zu rauchen. Da klopft jeder auf die Schulter und sagt, ey, super.
Toll,
und
super.
Wenn du sagst, ja, ich habe aber jahrelang Drogen genommen, ich habe aufgehört zu trinken, dann hast du sofort den Stempel auch ein Stück weit, ja super, dass du aufgehört hast, aber du hast immer sofort einen Stempel auch Versager oder hey, du hast es halt nicht geschafft alleine. Wieso nicht? Das kriegt man in den Griff.
Mm.
Alkohol ist so da. Und das ist immer sofort auch so eine Schuldzuweisung, weil du musst das in den Griff kriegen, oder? Mm.
Ja, voll. Also ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass gerade Suchterkrankte viel diesen Stempel kriegen. Versager und nicht stark genug gewesen und irgendwie Mental Breakdown gehabt und genau, einfach ein Schwächling, ne? Weil man dem nicht widerstehen kann und jetzt sitzt man halt in dem Mist drin und selber schuld, so ungefähr. Und das finde ich so schade, weil jeder Mensch kann zu jeder Zeit psychisch erkranken, ne? Und natürlich gibt es auch bestimmte Risikofaktoren und bestimmte Schutzfaktoren, die eben das Risiko an einer psychischen Erkrankung zu erkranken erhöhen oder minimieren können. Aber wir sagen halt immer, es braucht immer eine gute Balance zwischen Belastung auf der einen Seite und Ressourcen auf der anderen Seite. Und wenn man sich jetzt wie in Noels Fall vorstellt, ne, er ist selber stolz darauf, das geschafft zu haben und meistert jeden Tag und Menschen begegnen ihm aber vielleicht mit so einer Aussage von, ah ja, toll, aber mal sehen, wie lange du das schaffst. Das macht ja was mit einem.
Ja, klar, da gehst du gebückt durchs Leben. Ja.
Voll. Und das füttert eben diese Belastungsseite wieder. Anstatt, dass man einfach sagt, ey, toll, dass du das geschafft hast und ich glaube daran, dass du das weiter schaffst, was ja die Ressourcenseite stärken würde und eigentlich ja das auch so ein Rückfallrisiko dadurch mindern würde. Ne? Also ich glaube, die Art, wie wir damit umgehen, kann ganz, ganz viel auch verändern. Und wenn die Gesellschaft so dieses Label hat von, naja, der ist halt selber schuld und ist halt ein Versager, dann ist es nicht wirklich hilfreich.
Wir müssen unsere Stempel austauschen, definitiv.
Auf jeden Fall.
Ich bin so gespannt auf die Geschichten von Mira und Liam. Auch die haben ganz viel mitgebracht und da können wir uns jetzt schon drauf freuen. Also es ist für mich auch irgendwie das erste Mal, dass wir mit, dass ich mit zweien gleichzeitig spreche. Ihr wolltet zusammen aufnehmen, finde ich super cool. Mira, Liam, ich freue mich da richtig drüber. Vielleicht versuchen wir, um euch erstmal ein bisschen kennenzulernen. Vielleicht stellt ihr euch erstmal so selbst ein bisschen vor.
Ja, also ich bin Liam, bin 17, bin jetzt mittlerweile seit einem Jahr Abstinenz von Suchtmitteln. Mache jetzt in der Freizeit eigentlich nicht viel, abgesehen von Schule. Sonst eigentlich meine Hobbys recht viel Sport machen und Musik hören.
Und Mira?
Ich bin 16 und bin jetzt schon seit fast 2 Jahren clean. Und ansonsten mache ich halt momentan sehr viel Kunst und konzentriere mich vor allen Dingen auf die Schule.
Und ihr lebt ja alle drei in der gleichen Wohngruppe, ne?
Genau.
Ja, okay. Wie lange ungefähr jetzt schon?
Also ich wohne da jetzt schon ein Jahr lang. Mhm. Und du 7 Monate?
Ja, ich bin jetzt mittlerweile 7 Monate da drin.
Okay. Ihr versteht euch gut. Das ist schon mal richtig schön. Ich fand das, wenn man euch direkt auch kennenlernt, hat das, man merkt, dass ihr zusammen lebt, weil das hat eine ganz krasse Eigendynamik bei euch. Ich würde euch gerne insofern mal kennenlernen, als dass ihr uns vielleicht mal so ein bisschen mitnehmt, wie ihr da überhaupt hingekommen seid. Das fängt ja meistens viel, viel früher an. Ich stelle mir das nämlich super, super schwer vor, weil ich glaube, die meisten Jugendlichen kennen das, dass man irgendwas konsumiert. Also ich komme vom Dorf, da kann ich sagen, da gab es gar nichts anderes. Da hat jeder irgendwie auch konsumiert. Und da ist immer die Frage, wie war das dann bei euch, dass es mehr war als nur noch Spaß?
Also ich kann das mal so von am Anfang erzählen. Also bei mir hat es zum Beispiel angefangen mit Mobbing. Da ich das sehr früh erfahren habe, ist man vor vielen Dingen geflüchtet. Beziehungsweise hat einen Fluchtweg aus der realen Welt gesucht, da die reale Welt dann zu schmerzhaft war irgendwie.
Wie alt warst du? Weißt du das noch?
Zu dem Zeitpunkt war ich, ja, beziehungsweise mit 11 habe ich angefangen zu rauchen. Dadurch habe ich dann erstmal andere Leute kennengelernt. Mit 14 kam es dann dazu, dass ich das erste Mal Cannabis probiert habe. Was in erster Linie natürlich wahrscheinlich das Gefühl von, boah, geil war. Das klatscht schön weg.
Ja, ja. Ich glaube, das hast du gut beschrieben.
Ja,
ich glaube, das ist da das, was viele vielleicht als erstes kennenlernen.
Genau, ja. Das ist, ja, viele, nicht alle. Gibt auch welche, die beschreiben das dann eher wie, ja, nee, ist nicht ganz so geil. Mhm. Für mich war es auf jeden Fall was, zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall, weil man halt noch was anderes gefühlt hat. Ja, das hat dann auch eine Zeit lang geholfen. Was ich aber unterschätzt habe, ist, was für einen schleichenden Prozess die Sucht bei Cannabis hat. Bin dann auch irgendwann auf andere Dinge umgestiegen.
Bisher war das ja dann für dich, hattest du sehr positive Erfahrungen mit Konsumieren. Also für dich hat das ja irgendwas gegeben.
Ich hatte bis zum bestimmten Punkt ein sehr positives Gefühl davon, bis ich dann irgendwann für mich selber klar hatte, das war dann, wo ich frisch 16 geworden bin. Ja doch, habe ich dann selber realisiert, dass ich dann nur noch für die Droge so gesehen lebe. Hab dann so dann bis bis Anfang Februar habe ich da dann das noch mitgemacht. Dann bin ich tatsächlich auch suizidgefährdet gewesen. Hätte mir da auch dann fast das Leben genommen. Das hat dann aber auch eine gute Freundin von mir erfahren. Direkt am nächsten Tag, dass ich das fast gemacht hätte. Sie hat dann daraufhin den Notarzt gerufen, worauf ich dann in die LWL-Klinik in Hamm akut eingewiesen wurde.
Du hast gerade das so beiläufig gesagt und ich finde das so einen krassen Schritt. Du hast gesagt, ich habe dann selbst realisiert, dass ich nur noch für die Droge lebe. Ich stelle mir das in der Realität, in dem Moment, wie ein Berg vor, den du da gerade so mal eben beschrieben hast, weil du hast die ganze Zeit gesagt, schon seit einer geraumen Zeit, seit ja, Monaten, hattest du ganz viele positive Erfahrungen mit der Droge. Das war der Grund, warum du sie ja genommen hast. Genau. Und auf einmal ist irgendwas anders und du merkst, ja, ich schade mir auch gerade viel. Aber ich finde, da sind so ein krasser Erkenntnis dazwischen.
Ja, weil man hat irgendwann merkt man halt, dass man ohne diese Drogen, man wird hibbelig, man fängt an zu schwitzen, ruft etliche Leute an, ob die noch was haben. Guckt dann nur noch, dass man irgendwie was bekommt. Und da dann zu realisieren, ist, dass man halt was braucht, ist halt schon ziemlich hart, das zu realisieren.
Das kann ich mir vorstellen. Du hast gerade schon, so, wir haben vorher ein bisschen gequatscht und du hast gerade schon mal erzählt, ja, ich habe dich gefragt, wie wärst du damals damit umgegangen, wenn ich auf dich zugekommen wäre und dir gesagt hätte, ey, da ist was, wenn du noch nicht so weit bist. Also wenn ich auf dich zugekommen wäre und dir gesagt, ey, dein Konsum ist nicht ganz normal, geht's dir vielleicht nicht gut und du noch nicht an der Stelle gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich eher abgeblockt.
Das also ich glaube, ich hätte tatsächlich den Vogel gezeigt und wäre gegangen.
Ja. Wo ist dann der Moment bei dir gewesen, waren es diese, ich nenne sie mal Entzugserscheinungen, so klingt es jedenfalls, wenn du sagst, wenn du die Droge nicht bekommst, habe ich schon körperliche Auswirkungen gehabt?
Ja.
War das der Impuls? Waren es vielleicht auch trotzdem Leute in deiner Umgebung, die dir vielleicht auch mal, du hast gerade eine Freundin erwähnt, die irgendwie ja scheinbar sehr, sehr großen Impact auf dich hatte?
Ja, also was meine Sucht anging, hatte sie jetzt nicht wirklich viel mit zu tun. Das war dann eher die körperlichen Entzugserscheinungen, die mir dann eher dann zu schaffen gemacht haben. Ich habe selber gemerkt, dass ich immer hibbelig war. Auch wenn ich dann länger nichts mehr genommen hatte, dass ich auch verbal ziemlich aggressiv war.
Mhm.
Ja, und mich auch selber nicht mehr wirklich unter Kontrolle hatte.
Ja. Du hast da bei deinen Eltern gewohnt.
Genau, ich habe bei meinen Eltern gewohnt. Zu der Zeit war dann auch zu Hause, wenn ich morgens aufgestanden bin, sehr geladen. Also man konnte mich nicht wirklich ansprechen, ohne dass ich dann aggressiv wurde.
Mhm.
Somit hatten dann auch meine Geschwister irgendwann Angst vor mir, weil ich halt auch abends dann um 3 Uhr nachts oder so nach Hause gekommen bin. Es hat gepoltert alles. Das ist natürlich dann auch für kleine Kinder nicht ganz so schön, wenn da eben so 3 Uhr nachts was rumpelt.
Mhm.
Klar kriegen die Angst davor. Ja, und hab da halt auch immer wieder viel Mist gemacht. Ich habe geklaut, ich habe kleine Geschäfte gemacht, weil irgendwie musste ich mir halt die Drogen finanzieren.
Ist auch ein krasser Punkt, ne? Also ich meine, das kostet alles Knete so, die sind...
Ja, genau, vor allem da die auch halt sehr teuer sind. Da habe ich halt schon irgendwie geguckt, ob ich irgendeinen Weg finde, das zu machen, mir das zu finanzieren.
Mhm.
Bin dann halt immer weiter abgerutscht, habe dann immer mehr kleine Geschäfte gemacht.
Und wie lief die Schule so nebenbei so? Also ich kann mir vorstellen, wenn du morgens erst nach Hause kommst, ich meine, jeder ist auch kaputt in der Schule und auch müde in der Schule, das kennen alle, aber bei dir ist ja dann nochmal ein ganz anderes Level.
Genau.
Wie hat das so für dich funktioniert?
Es hat tatsächlich funktioniert, da ich mir vor der Schule einen geraucht habe, bin dann erstmal ausgekommen, bin dann in den 2 großen Pausen, die wir hatten, bin ich dann vom Schulhof runter, habe dann auch nochmal konsumiert, dass ich halt über den Tag hinkomme. Ja, und so halt mein täglicher Schultag abgelaufen.
Ich finde das Wahnsinn, also hier auch nochmal an der Stelle, wie gut ihr darüber sprecht. Weil ich glaube, an genau diesen Symptomen, du kannst jetzt super darüber sprechen und du ordnest das ja mit jedem Satz, den du machst, schon immer richtig ein. Das finde ich Wahnsinn, dass ich glaube, dass wenn du in der Situation bist, ist das ja, stelle ich mir vor, unmöglich. Also so kannst du sagen, ja, ich hatte Entzugserscheinungen, es hat sich bei mir ausgewirkt, ich war nachts schwierig. Du kannst beschreiben, wie das auf deine Umwelt gewirkt hat, was ich super krass finde. Aber in dem Moment ist das, stelle ich mir unmöglich vor, oder? Das da so zu beurteilen.
Ja, in dem Moment ist es tatsächlich sehr schwer, das zu beurteilen, da man das halt noch nicht wirklich realisiert hat.
Ja.
Ich muss jetzt auch sagen, dass ich jetzt mittlerweile seit einem Jahr clean bin, was es mir auch leichter macht, da jetzt einen vernünftigen Blick drauf zu werfen. Das habe ich aber auch jetzt nicht wirklich lange, das ist auch als erst seit einem, ich weiß nicht, seit einem Vierteljahr oder so, dass ich das so sehen kann. Aber es ist halt schon ziemlich erschreckend, wie niedrig die Hemmschwelle war in der Zeit, wo man konsumiert hat, irgendwas zu machen.
Ich finde das Wahnsinn, weil ich glaube, dass so wenn man über jemanden spricht oder wenn man selbst darüber spricht, wie man konsumiert, dann ist es super schwer, das total losgelöst von einem selbst zu machen. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ja, ich zum Beispiel habe das und das gerne konsumiert, weil mir das was gegeben hat, dann wäre das Erste, was vielleicht Leute sagen würden, das hast du vielleicht auch gehört, ja, dann lass es doch einfach. Aber das geht ja vielleicht gar nicht, oder?
Das ist nicht ganz so leicht, das zu lassen, weil es halt etwas gibt, was man so nicht hat. Und dieses Gefühl, was einem die Droge dann gibt, fehlt einem dann, so gesehen.
Wie war für dich so der Punkt, oder gab es den überhaupt, dass du irgendwann gesagt hast, das ist, die Droge ist mehr für mich?
Den Punkt hatte ich tatsächlich nicht wirklich. Man realisiert es dann erst recht spät. Vor allem bei Cannabis, das ist ein sehr schleichender Prozess. Man merkt es erst nicht wirklich. Es fängt halt erst an, wenn man dann mal drauf achtet. Man steht morgens auf, ist am Schwitzen. Was man halt vielleicht im Sommer denkt, so kann vielleicht von der Wärme kommen. Mhm. Aber es kann halt auch vom Cannabis kommen. Das ist eine Entzugserscheinung. Man ist vielleicht auch gereizter, weil was fehlt.
Ja.
Das können alles Anzeichen dafür sein, dass es eine Suchterkrankung ist. Aber es realisieren halt leider nicht viele.
Ja. Und war das dann für dich, als du dann du kamst ja dann in die LWL-Klinik?
Ja.
Hat es dann bei dir schon eingesetzt, dass du es da realisieren konntest, dass das auch ein Großteil des Problems ist? Oder auch?
Nein. Also wo ich tatsächlich in die LWL-Klinik gekommen bin, war das zu Anfang, wollte ich so schnell wie möglich wieder raus, weil ich halt immer noch die Sucht hatte. Hab dann aber auch von außen hin dann auch immer wieder Beratung bekommen, dass ich das dann wahrnehmen soll, dass ich auch den Entzug machen soll. Habe das dann auch gemacht, habe mich dann auch während des Entzuges entschieden, eine Reha zu machen.
Ah, okay.
Habe die dann auch gemacht und bin dann seitdem in einer Wohngruppe für Suchterkrankte.
Das schließt so daran, ich muss das direkt fragen. Würdest du sagen, ab wann oder hast du irgendwann gefühlt, ey, mir geht's gerade, es fängt gerade an, dass es mir besser geht als mit der Droge? Weil irgendwie ich versuche zu verstehen, wo bei dir der Punkt war, dass du gesagt hast, ja, ich will das loswerden, und wo die Erkenntnis kam.
Die Erkenntnis kam tatsächlich dann eher so in der Reha, dass ich dann selber für mich erkannt habe, so, es kann irgendwie nicht weitergehen. Ich muss halt irgendwas ändern. Ich habe tatsächlich erst den Entzug für mich selber, eher für meine Geschwister gemacht, da ich dann, dass sie halt keine Angst mehr vor mir haben müssten.
Krass.
Habe dann auch in der Reha dann auch das weiter so geführt, bis ich dann einmal selber kurz abgebrochen habe, wo dann einmal alles weg war. Meine Familie hat den Kontakt mit mir abgebrochen. Und ich war dann drei Tage war ich in Dortmund, Richtung Nordstadt, was mir auch noch gezeigt hat, dass ich den Drogen noch sehr nahe bin, dass halt sehr, sehr schwierig für mich war, da clean zu bleiben. Bin dann wieder zurück, und das hat mir dann selber die Augen geöffnet und hat mir gezeigt, dass ich clean werden muss, weil ich halt den Drogen zu nahe bin.
Mhm.
Das war dann für mich der Punkt, du musst clean werden, du musst es beibehalten. Das macht dich kaputt.
Ich finde die krass, was du auch immer so sagst, dass die Verfügbarkeit ist auch ein Megathema. Also, ja. Oder? Also, dass es einfach immer da ist. Jetzt ist es natürlich auch gerade eben, wir sind noch im April, wenn wir sprechen, hat sich die Gesetzeslage geändert, sodass jetzt, klar, du bist jetzt noch unter 18, aber ab 18 kannst du ja Gras mit dir rumtragen, so viel willst. Du kannst es konsumieren auf der Straße. Was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Tatsächlich macht es nicht wirklich viel mit mir. Dadurch, dass ich die Leute, die das dann konsumieren, bemitleide, weil die sich ihr Leben komplett zerstören. Ich weiß, was es mit mir gemacht hat. Deswegen bemitleide ich die Person eigentlich. So, es gibt bestimmt Personen, die können das handhaben.
Mhm.
Aber es gibt auch bestimmt die Leute da draußen, die dann es konsumieren und auch denken, boah geil, und jetzt fängt es genauso an wie mit Alkohol. Es kommt immer öfter, es wird immer mehr. Also dafür könnte ich die Leute echt schon selber mitleiden.
Weil ich weiß, du hast dir schon Gedanken gemacht, möchte ich dir eine Frage stellen. Und da bin ich nämlich schon die ganze Zeit gespannt drauf, was du sagst.
Seelenstruggle Feelings.
Wenn ich dich frage, eine Sucht fühlt sich an wie?
Es ist eine sehr gute Frage. Den besten Vergleich, den ich dazu habe, ist, dass man kann sich das jetzt veranschaulichen, wie wenn man selber ein Metallblock wäre. Und die Sucht stellt man sich als einen sehr starken Magneten vor. Zieht die Sucht, also der Magnet so gesehen, dich immer wieder zurück. Aber es bleibt immer wieder im Hinterkopf, dass immer ein Zug in eine andere Richtung ist.
Krass. Krasses Bild. Echt. Weil die Scheiße am Magnetismus ist ja, die ist ja immer da.
Ja, das ist, und so ist es auch mit der Sucht. Sie ist immer da, es wird im Alter etwas leichter, es auszublenden, aber es ist immer noch da. Wenn ich auch, egal wie lange ich clean bin, man braucht nur einmal wieder nur daran zu riechen, es zu probieren. Man ist sofort wieder drin. Das ist das Hinterhältige an der Sucht.
Krass gesagt, ehrlich. Also, ich finde das total spannend, wie sowas macht das ja für so viele Leute anfassbar. Auch wenn ich dir noch 100 Fragen stellen kann, bin ich auch ganz gespannt, wie Miras Geschichte auch in die Therapie lief. Bei dir ist es ja, das ist ja das auch Unglaubliche irgendwie. In jede Sucht gibt es ja andere Wege. Jeder hat ja sein eigenes Päckchen irgendwie, was ihn da, was einen da reinbringt oder was einen dazu bringt, was diese Erkrankung auch auslöst. Du hast ja auch ein bisschen was von Liam gehört. Du kennst deine Geschichte wahrscheinlich sowieso. Ihr ja. seid euch sehr, sehr nah. Wie würdest du sagen, unterscheidet sich das bei dir?
Also bei mir unterscheidet sich das, also vor allen Dingen auch mit dem Alter. Also ich habe da mit 12 angefangen. Also mit allem auf einmal gleichzeitig direkt rein in alles. Ich habe nicht erst irgendwie langsam angefangen, erst Gras, dann beziehungsweise erst Rauchen, Gras, Alkohol nach und nach, sondern ich habe an einem Abend direkt alles auf einmal konsumiert und habe für mich am Anfang nicht wirklich festgestellt, es tut mir gut oder es hilft mir mal bei meinen Problemen, sondern am Anfang war das ein Gruppenzwang. Mhm. Also da bin ich auch ganz ehrlich, also am Anfang habe ich das nur gemacht, um dazuzugehören. Es hat halt bei mir auch so eine Vorgeschichte, weil ich so da so anfällig für Depressionen bin, die ich jetzt auch habe. Das ist bei mir so genetisch drin, dass ich dafür einfach anfälliger bin und habe dazu noch eine Legasthenie. Das heißt, ich denke komplett anders als andere Menschen, beziehungsweise nicht komplett anders, aber schon anders. Und da hat sich das halt bei mir schon in der Grundschule gezeigt, dass ich mich eben nicht dazugehörig gefühlt habe. Ich habe mich immer ausgeschlossen gefühlt und habe dauerhaft mir Gedanken darüber gemacht, was andere von mir denken und wie ich bei denen ankomme und ob sie mich mögen oder nicht. Und das finde ich mittlerweile halt schon so krass, dass das bei mir schon damals in der Grundschule ein Thema war, wo eigentlich alle so nur in ihren eigenen Träumen waren.
Total. Wenn du die meisten Leute fragst, Grundschule ist, ja, das war herrlich. Man hat ganz viele neue Freunde gefunden.
Genau.
Zwischendurch haben wir Kindergeburtstag gefeiert und jeden Sonntag ging es in den Zoo, wenn du die meisten Leute fragst. Und du redest gerade über Lebenskrisen, über die Erwachsene häufig gar nicht sprechen können.
Ja. Ja, bei mir hat es dann auch schon angefangen, dass ich irgendwie gelogen habe, andere Leute angelogen habe, nur weil ich sie beeindrucken wollte, weil ich Angst hatte, dass sie mich eben ausstoßen, wenn ich nicht so krass bin wie sie.
Mhm.
Ja, und das hat sich dann halt auch eben weiter in die weiterführenden Schule gezeigt. Und da ist es halt dann nochmal viel krasser, weil es da eben auch viel mehr darum geht, sich selbst irgendwie kennenzulernen und weiterzuentwickeln. Und da hat das auch angefangen, dass ich sehr ausgeschlossen war, auch teilweise Mobbing-Erfahrungen hatte. Und dazu war ich noch extrem empfindlich. Also ich habe sehr, sehr schnell geweint. Und das kam dann natürlich auch nicht gerade gut bei meinen Klassenkameraden an. Und da kam es dann auch schnell. Du heulst schon wieder und was ist denn jetzt mit dir los? So war es alles.
Ich sag mal so gerade, so schön wie Schule für viele ist, so erbarmungslos ist Schule für ganz, ganz viele auch. Und
ja,
gerade Kinder haben ja keinen Filter. Und damit dann auch noch zu dealen, ist natürlich extrem.
Auf jeden Fall.
Und da hat, inwieweit hat dich, zum Beispiel, du hast gesagt, Alkohol war bei dir ein Riesenthema.
Ja.
Wie weit hat das dich weitergebracht?
Am Anfang war das bei Alkoholtrinken, dann war das so eine Gruppengemeinschaft. Also ich hatte irgendwann so in der 8., 9. Klasse, also beziehungsweise in der 8. Klasse habe ich mich dann wohl in einer Gruppe gefühlt. Davor war das eher so ein, ich bin halt dabei, aber ich habe mich irgendwie trotzdem ausgeschlossen gefühlt. Aber wenn wir Alkohol, Gras oder generell Drogen konsumiert haben, dann waren wir eine Gemeinschaft, in der ich mich nicht geschämt habe. Ich habe mich wohl gefühlt, obwohl alle mich verurteilen hätten könnten, haben sie es nicht getan.
Also ein geschützter Raum?
Genau.
Okay.
Also ich würde schon sagen, dass es Freunde waren. Es haben viele andere, die das eben nicht haben, die sagen, boah, die Leute, die ich damals als Freunde betitelt haben, das sind eigentlich gar keine Freunde gewesen, weil die haben mir eigentlich nur geschadet. Aber die Leute haben mir wirklich in dem Zeitpunkt auch geholfen, weil ich nicht mit meinen Eltern reden konnte. Ich konnte mit meiner derzeitigen Therapeutin nicht darüber reden. Ich konnte mit niemandem darüber reden. Und ich habe mich halt nur wohlgefühlt, wenn ich Drogen konsumiert habe.
Ich glaube, das Gefühl kennen auch ganz, ganz viele Menschen, dass man sich gerade in der Zeit super alleine fühlt. Ja. Und auch, glaube ich, von wenig Leuten verstanden werden kann. Ich glaube sogar, dass viele Leute einen verstehen wollen, aber ich glaube, man ist ja in einer Entwicklung, in der man sich selbst gerade gar nicht zurechtfindet. Und du hast ja noch mal mehr vielleicht auch Krisen mit reingebracht in eine schon kritische Phase. Also
ja.
Ich bin kein Therapeut, ich kann es gar nicht schöner sagen, aber ich stelle mir das einfach vor, wie es eh schon ist, diese Phase zu überleben. Mhm. Ich glaube, so ziemlich alle Menschen sagen, ja, die Phase zwischen 10 und 18, dadurch lebt man viele Krisen. Bei dir wurde es aber intensiver. Also irgendwann hat sich das ja dann auch irgendwie schnell verselbstständigt.
Ja, also um ehrlich zu sein, ich war nie irgendwie körperlich abhängig, aber ich war psychisch sehr abhängig. Mhm. Einfach wegen dem Gefühl. Also bei mir hat sich das dann auch immer mehr verstärkt.
Was mich, weil du ja gesagt hast, du hast früh angefangen und gerade Alkohol bei dir das große Thema war, so wie du es vorher gesagt hast. Ich glaube, was das auch besonders so schnell verselbstständigt ist, dass es immer verfügbar ist.
Ja.
Ich habe es vorhin schon mal erzählt, ich komme vom Dorf. Alkohol ist allgegenwärtig.
Ja.
Gerade auf dem Dorf, ich weiß nicht, in der Stadt wird es nicht groß anders sein. Alkohol ist etwas, was als Genussmittel total geduldet ist, total positiv bedacht und behandelt wird. Und es ist auch nie schlimm gesehen, wenn auch unter 18-Jährige oder unter 16-Jährige Alkohol konsumieren. Gerade auf Festen, Volksfesten, Kirmes. War das für dich, war das ein Punkt oder wie hast du das wahrgenommen?
Ja, also um ehrlich zu sein, Alkohol, das ist man schnell gekommen. Und es wurde auch verharmlost, auf jeden Fall. Aber trotz dessen, auf so Volksfesten oder sowas, dazu kann ich halt nichts sagen, weil ich da generell nie drauf war. Mhm. Also solche Feste fand ich schon immer schrecklich.
Sind sie auch meistens, kann ich dir sagen.
Ja.
Ja.
Vor allen Dingen wegen dem Benehmen der Leute. Und ja.
Und es war ja dann auch wahrscheinlich ähnlich wie bei den Jungs, bei den anderen beiden, dass es ja den Punkt gab, wo dir das nicht mal mehr, also dann das Positive, was du erlebt hast durch Konsum, waren ja die Gruppe. Aber irgendwann waren ja scheinbar das Problem größer als das, was du bekommen hast. Oder?
Genau. Irgendwann kam ich dann halt in eine Wohngruppe. Also ich bin von zu Hause abgehauen, weil meine Eltern haben meine Freundin nicht akzeptiert, was von deren Sicht auch mittlerweile vollkommen verständlich ist. Natürlich haben sie nicht akzeptiert, das waren Konsumenten, die mir nicht gut getan haben. Aber da haben meine Eltern dann auch ziemlich schnell reagiert und ich habe da dann eine Woche bei meiner besten Freundin gewohnt, was auch sehr kontraproduktiv war, weil ich habe dauerhaft konsumiert und da war das dann vor allen Dingen mit auch chemischen Drogen sehr schlimm. Also ich habe eigentlich dauerhaft Mischkonsum betrieben, was sehr gefährlich sein kann. Also da kann man sehr schnell im Krankenhaus landen.
Du hattest ja im Prinzip keinen Stopp mehr, so stelle ich mir vor. Weißt du, das Nervige an Eltern ist ja, dass sie einen häufig stoppen oder sagen, mach das nicht.
Genau.
Das Gute an Eltern ist ja, dass sie häufig einen stoppen und sagen, mach das nicht.
Richtig.
Ja.
Und das hatte ich in dem Zeitraum nicht. Ich habe einfach nur meine Freunde um mich herum gehabt, die ja auch konsumiert haben.
Mhm.
Und da war ich dann halt auch, dann bin ich mit meiner Mutter zum Jugendamt gefahren und habe dann halt auch gesagt, so, nee, ich gehe nicht mehr nach Hause.
Mhm.
Weil es hat mich halt einfach auch übermannt, diese Schuld, die das mit sich gebracht hat, dieses Schämen. Also ich habe mich wirklich geschämt, auch in der Schule, dass ich konsumiert habe. Und anstatt das für mich wahrzuhaben, habe ich das in dem Zeitpunkt eher quasi dazu als Einladung gesehen. Also ich habe mir gedacht so, es denken alle, ich bin nur ein Konsument, ich bin scheiße, weil ich konsumiere und ich kann nichts. Also konsumiere ich einfach weiter, weil es bringt ja nichts, die anderen umzustimmen.
Du kannst es eh nicht ändern.
Ja.
Okay. Ja, kann ich gut nachvollziehen. Finde ich ein krasses Bild.
Ja.
Wie habt ihr Hilfe erfahren?
Also ich habe Hilfe durch meine zweite Wohngruppe erfahren. weil die mir ein Ultimatum gestellt haben. Entweder du hörst auf zu beziehungsweise du kannst nicht aufhören zu konsumieren, das kannst du selber nicht schaffen, weil die haben das auch mit mir versucht. Die haben mir gesagt, so, hör auf zu konsumieren, dann ist alles super. Aber das konnte ich eben nicht, weil die Sucht war zu groß. Und dann haben die mir gesagt, entweder du wechselst die Wohngruppe oder du gehst in den Entzug und machst eine Therapie. Und da fand ich es alleine schon gut, dass die mir die Therapie als das musst du machen gesetzt haben. Weil nur ein Entzug, das bringt eigentlich gar nichts.
Das ist Wahnsinn, dass du es sagst, du nix auch sofort. Ja. Noelle hat gerade das Gleiche ehrlich gesagt. Ich glaube, das kann ich vorweggreifen. Also man denkt ja immer, man hört ja immer, ja, dann mach einen Entzug und fertig. Ja. Also das klingt ja so wie, ja, dann geh doch durch die Tür. So schwer kann das doch nicht sein. Aber da fängt ja die Arbeit erst an, scheinbar.
Genau. Also man muss erstmal den Entzug durchmachen, die ganzen Entzugserscheinungen wegbekommen, bevor man dann eigentlich das richtige Thema angehen kann. Also wirklich daran zu gehen, wieso hast du konsumiert? Was war überhaupt der Grund? Und das rauszufinden und danach die ganzen Probleme anzugehen. Das ist eigentlich das Wichtigste dabei, weil wenn du nur clean werden willst, ohne irgendwie über deine Probleme zu reden, auch wenn du es dir nicht eingestehst, dass du vielleicht Probleme hast, bringt es dir nichts, weil es dir dann trotzdem noch fehlt. Du hast keinen Ausgleich.
Also kann da nur einen Strich drunter setzen. Ich finde es Wahnsinn, wie du nickst, du sagst das so frei raus und für mich ist das gerade so, puh, also da bräuchte ich einen Tag, um sowas zu verfassen, was ihr gerade einfach so raushaut. Ich finde es mega. Ich finde, wenn du Schuld ansprichst und gleichzeitig aber die Therapie, dann scheint ja, so es zu sein, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, dass Schuld aber im therapeutischen Umfeld überhaupt gar kein Thema ist. Klar, dir wurde ein Ultimatum gesetzt, weil die wussten oder weil die vielleicht gut eingeschätzt haben, dass du es gerade brauchst. Weil du gesagt hast, das braucht dich in dem Moment.
Ja, genau.
Aber war das bei euch beiden so, dass Schuld irgendwie rund um den therapeutischen Kontext gar kein Thema war?
Nein, also ich gebe mir mittlerweile immer noch sehr oft die Schuld für Dinge, die ich gar nicht kann. Das ist einfach in meinem Gehirn verankert und das muss ich noch loswerden. Aber an sich, meine Therapeutin oder generell die Therapeuten, die ich bisher hatte, haben mir nie die Schuld dafür gegeben.
Würdet ihr sagen, der Weg zur Hilfe war für euch leicht genug? Also als klar war, ihr braucht Hilfe, ob jetzt von außen die angeboten wurde oder ihr selbst auch vielleicht zu dem Moment kam, dass ihr sagt, ja gut, ich will dir, kamt ihr gut da dran? Weil das frage ich mich, ihr seid ja beide noch minderjährig zum Beispiel. Ich weiß gar nicht, wie das ist. Wie schnell ging das bei euch oder wie gut?
Bei mir ging das recht schnell. Dadurch, dass ich halt akut eingewiesen wurde, hatte ich einen recht leichten Weg in den Entzug rein. Das, was man aber leider sagen muss, ist, dass die Plätze sowohl im Entzug als auch in der Reha sehr begrenzt sind.
Mhm.
Und da sind lange Wartelisten. Also ich habe Glück gehabt, dass ich akut eingewiesen worden wäre, sonst hätte ich 3-4 Monate warten müssen.
Wahnsinn.
Also es ist auf jeden Fall nötig, dass man Platz dafür schafft.
Ja.
Also es sind wirklich Orte, wo man das durchführen kann, nötig.
Weil sie helfen.
Ja.
Mich interessiert natürlich auch Miras Bild, wenn du eins hast.
Seelenstruggle Feelings.
Sucht fühlt sich an wie?
Ein freier Fall mit einem kaputten Fallschirm. Man fällt und es macht erstmal Spaß, weil Adrenalin. Und wenn man dann merkt, oh Scheiße, der Fallschirm ist kaputt, merkt man dann, wie man auf einmal abstürzt und nicht mehr alleine sich retten kann.
Was für eine schreckliche Vorstellung.
Ja.
Ehrlich. Also das zu realisieren.
Mhm.
Krass. Jetzt habe ich aber für euch beide noch das Schönste aufbewahrt. Herrlich, okay, oder? Wenn das Stück Kuchen zum Schluss kommt.
Ja.
Worauf seid ihr rückblickend stolz?
Gute Frage, aber auch schwierige Frage. Tatsächlich.
Ist es, total.
Also ich würde tatsächlich sagen, das, worauf man stolz sein kann, worauf ich auch drauf stolz bin, ist, dass ich es geschafft habe, clean zu werden und auch, dass ich immer noch clean bin. Ich glaube, das ist eigentlich das Größte, worauf man stolz sein kann, dieses Clean-Sein in der Suchterkrankung. Und dass ich jeden Tag aufstehen kann und sagen kann, ich bin gestern clean gewesen, ich schaff's heute wieder. Darauf kann man stolz sein.
Du nix?
Ja, ich kann mich da auf jeden Fall anschließen. Aber ich würde auch sagen, dass ich vor allen Dingen stolz darauf bin, wie viel ich in der Therapie geschafft habe. Also wenn ich mir jetzt angucke oder aufgezählt habe, wie viel ich bisher geschafft habe in allein 2 Jahren. Und da kann auch jeder, egal welche Krankheit er hat, auf sich stolz sein, auch wenn es nur ist, aufstehen, Zähne putzen oder vielleicht auch nur, ich bleib heute im Bett liegen und kümmere mich ein bisschen um meine Gedanken und sortiere die. Da kann jeder einfach nur stolz auf sich sein, dass er das schafft, weil es wirklich schwer sein kann.
Leute, ich kriege richtig Gänsehaut, ehrlich. Also ich will nicht übertreiben. Richtig gut. Schwierige Frage, mega gut beantwortet. Die Frage kam von Davina übrigens. Sie hat gesagt, wir brauchen noch was Schönes und ich finde die so gut. Auf jeden Fall, richtig toll. Ich kann mich nur bei euch bedanken. Eine Sache, die habe ich bei Noel auch, die haben wir auch hinterhergeschoben, die interessiert mich bei euch jetzt auch noch ein bisschen. Wie gesagt, wir haben ja schon das Schöne hinter uns und das Schwierige und so. Wenn euch dazu was einfällt, cool, wenn nicht, dann nicht. Gibt's was, worauf ihr euch jetzt gerade aktuell so freut? Also ich glaube, bei dir passiert, hast du vorhin mal kurz angedeutet, passiert ja beruflich so ein bisschen was. Weißt du, wo du dich drauf freust gerade? Weiß ich nicht. Oder auf irgendwas anderes?
Ja, ich freue mich drauf, dass ich mein Leben auf die Reihe kriege. Also das ist eigentlich das Größte, worauf ich im Moment freue. Dass ich wieder anfangen kann, mein Leben aufzubauen. Ich habe eigentlich vorher die ganze Zeit nur überlebt. Und jetzt das Größte, worauf ich mich freue, ist das Leben. Dass ich leben kann. Das ist das Größte, worauf ich mich freue.
Cool. Richtig gut.
Ja, ich freue mich vor allen Dingen auch darauf, was ich so schulisch erreicht habe. Ich war vorher, hat mich meine alte Schule gerade so in die neuen gequetscht. Und mittlerweile kann ich sagen, ich mache wahrscheinlich einen FORQ-Abschluss.
Mega.
Und habe eine Ausbildung, die in der Tasche ist. Ich fange die an und das macht mir auch wirklich Spaß. Also ich habe was gefunden, wo ich mich drauf freuen kann.
Mega cool. Ja, Leute, ey, ich wünsche euch alles, alles Gute dafür.
Dankeschön.
Ich hoffe, das kommt draußen auch genauso an, weil ihr strahlt so viel Kraft aus, ne? Ich finde das mega stark. Das ist überhaupt nicht leicht. Jede Frage war nicht leicht. Und ihr habt die so weggerockt. Also toi, toi, toi für euch.
Dankeschön.
Ich bedanke mich.
Ich habe nicht zu viel versprochen. Es wird intensiv, Leute. Das war klar. Ich fand's unglaublich. Ich meine, alle drei sind noch so jung und gehen so reflektiert mit dem, was denen passiert ist, um. Und was mir überhaupt nicht klar war, als absoluter Laie, was das Thema angeht, für mich ist eigentlich logisch gewesen, du bist süchtig, dann mach einen Entzug und fertig. Mhm. Und für alle drei war der Entzug das kleinste Puzzlestück in dem, was sie da geleistet haben bisher. Sondern sie haben alle gesagt, ja, der Entzug ist im Prinzip nur das notwendige Übel für eine Therapie. Und die Therapie hilft wirklich.
Ja, ja, voll. Ich glaube, das ist was man oft vergisst, ne? Also Entzug regelt ja eigentlich in Anführungsstrichen nur, dass die Droge erstmal aus dem Körper raus ist und das
entgiftet einfach.
Genau, dass Jugendliche auch wieder mehr in Kontakt kommen mit sich, mit den Gefühlen, die sie vielleicht auch erleben, wenn sie nicht auf Droge sind. Und Therapie ist einfach aus meiner Sicht so wichtig, weil, ich meine, wir haben es jetzt schon oft gehört, ne? Also Betroffenen wird häufig so die Schuld zugewiesen oder es wird schnell stigmatisiert und es wird eigentlich wenig gefragt, hey, wie geht's dir eigentlich dahinter? Was ist eigentlich los? Und Therapie bemüht sich hoffentlich immer sehr darum, Betroffenen mit Wertschätzung zu begegnen, zuzuhören, ne, und zu verstehen. Und
aber das merkt man auch, finde ich, bei allen dreien. Also du kannst mich gerne korrigieren, aber zeig mir 16, 17, 18-Jährige, die so reflektiert über Gefühle sprechen.
Ja, krass,
sprechen.
Oder?
Ich glaube, ich hätte es auf keinen Fall hingekriegt in der Zeit und ich finde das Wahnsinn. Ich glaube da, und das haben auch alle drei gesagt, dass die Therapie ihnen da extrem geholfen hat, das zu sortieren und erstmal klar zu kriegen, woher kommen vielleicht manche Verhaltensmuster auch bei mir.
Voll. Ich meine, allein die Bilder, die sie wählen konnten, ich meine, da muss man einfach super reflektiert für sein und sich selber und auch die Erkrankung gut auf dem Schirm haben. Ne? Und ich finde,
Schirm ist das richtige Wort, wenn du Miras Bild nimmst mit dem Fallschirm. Ey. Das ist so eindeutig, was eine Droge erst mit dir macht, gibt dir dieses Hoch, ballert dir das Adrenalin rein.
Ja, voll.
Und wie schlimm muss dieses Gefühl sein, zu merken, verdammt, ich kann den Fall gar nicht mehr stoppen.
Ja, das ist ja das, was passiert ist, wenn du angefangen hast, Drogen zu konsumieren, dieser kurzfristige Kick und erstmal auch die positive Wirkung. Ne? Ich meine, wenn es keine positive, kurzfristige Wirkung geben würde, würden Menschen das nicht machen. Und nee. Langfristig ist es halt echt übler Mist, ne? Weil man fällt ohne Fallschirm eigentlich. Und ich finde, was sich auch zeigt in Miras Bild, ist ja, es gibt ja einen Grund, warum sie springen will. Also Es gibt ja einen Grund, warum das da oben, von wo auch immer sie runterspringt, nicht geil ist. So.
Ja.
Und das ist das, was wir eben auch meinen mit, man muss dahinter schauen. Ne? Es gibt Gründe dafür, warum Drogen plötzlich attraktiv werden können und eine Funktionalität übernehmen, die andere Dinge vielleicht nicht übernehmen können oder Sachen ausfüllen, die vielleicht erstmal die Welt oder andere Dinge nicht bieten können.
Ja, ich glaube, das haben auch alle drei gesagt, dass das immer auch ein Stück weit eine Flucht war.
Voll.
Wenn es auch nur ein Gruppenzwang ist, der auch irgendwo eine Flucht ist, weil du irgendwo dazugehören willst. Auch das Bild, wenn du das von Liam nimmst, dann ist es ja auch ein Bild, was zeigt, dass die Sucht einfach immer da ist. Also
ja.
Einfach bleibt wie Magnetismus. Der kannst du nicht abschalten, der bleibt einfach.
Absolut. Und das ist echt was, das ist nicht zu unterschätzen. Ne? Also wir sollten echt krassen Respekt haben vor jedem, der clean ist, ne? Weil das ist einfach wirklich hart und anstrengend, clean zu bleiben. Wenn ich mir vorstelle, ich habe immer einen Magneten, der an mir zieht.
Ja.
Und wenn wir nochmal auch das Thema aufgreifen, ne, mit Belastung und Ressourcen, wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, die an mich glauben, die mich anfeuern, die sagen, du schaffst das, du bist wertvoll, so wie du bist, dann habe ich ganz viel auf der Ressourcenseite. Wenn ich Leute in meinem Umfeld habe, die sagen, ach ja, du schaffst es sowieso nicht, ist ja nur eine Frage der Zeit.
Ich gebe dir keine Chance, ja.
Genau, bis du wieder am Stängel hängst und so. Also dann habe ich was auf der Belastungsseite und dann wird diese Magnetwirkung, dieser Sog natürlich viel stärker. Ist ganz ja klar.
Also ich glaube, wir können alle auch uns in vielen Dingen anders verhalten, anders sehen. Also ich glaube, jeder kennt das auch von seinem normalen sozialen Umfeld, sei es im Verein, wo es normal ist, dass jeder ein Bier trinkt und trinkt mal einer nicht mit, ist es sofort ein Problem. Sei es bei anderen Drogen, wenn du feiern gehst, sei es bei der Arbeit. Ich glaube, es ist ja allgegenwärtig. Das haben auch alle gesagt. Es ist verfügbar.
Ja.
Es wird immer verfügbarer heutzutage für die Jugendlichen mehr denn je.
Absolut.
Also jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne kann, glaube ich, extrem auch am eigenen Verhalten arbeiten, damit es vielleicht einfacher wird, für Leute ihre Suchterkrankung anzugehen. Aber wenn ihr jetzt sagt, super cooles Thema, ich würde einfach noch mehr gerne davon hören, dann bin ich raus, weil ich keine Ahnung habe. Aber das Schöne ist ja, wir haben ja Leute da, die richtig viel Ahnung haben wie dich. Und einen Experten, mit dem du noch einen Deep Dive machst.
Wir haben unseren Therapeuten von der Suchtstation eingeladen, der viel mehr Ahnung hat, auch auf dem Gebiet, als ich das habe. Und da freue ich mich schon sehr drauf, dass der uns da nochmal mehr Einblicke geben kann.
Wir können uns nur bedanken, dass du da bist, dass wir so tolle Gäste haben, die uns so viel mitnehmen in ihre Vergangenheit, in ihre Gegenwart,
absolut.
In ihre Gedanken, in ihre Gefühle. Dafür können wir uns nur bedanken. Wir bedanken uns natürlich bei der kooperierenden Wohngemeinschaft, die uns da unterstützt hat, uns connected hat.
Genau, und zu den Shownotes nochmal, ne? Also wenn ihr merkt, dass ihr vielleicht selbst betroffen seid oder euch wiederfindet in dem einen oder anderen Thema, wir haben in den Shownotes auch Hilfestellen und Adressen, wo ihr euch melden könnt, wenn ihr Hilfe braucht, Unterstützung braucht, schaut da gerne rein.